Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Eine Ausstellung in Frankfurt beschäftigt sich mit dem Bauen in Zeiten des Klimawandels und so heißt sie auch. Es geht um Architektur und Energie und um die Frage, wie schön denn womöglich die Sparhäuser der Zukunft sein werden und wie wir überhaupt zu einem ressourcenschonenden Bauen kommen. Gleich im Gespräch der Kurator Werner Sobeck, einer der einflussreichsten Architekten weltweit. Außerdem verabschieden wir das Pariser Centre Pompidou, das wegen einer mehrjährigen Sanierung schließt. Vorher zeigt dort der Fotograf Wolfgang Tillmann seine Arbeit. Und wir besprechen den Dokumentarfilm Der Helsinki-Effekt. Dass sich beim Bauen was ändern muss, diese Veränderung geradezu ein Kulturwandel sein wird, das ist unter Fachleuten längst Mainstream. Die aktuelle im Mai eröffnete Architekturbiennale in Venedig kennt kaum ein anderes Thema als die Anpassung des Bauens an den Klimawandel. Auch das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt macht das von morgen an zum Thema einer Ausstellung. Architektur und Energie heißt sie, Bauen in Zeiten des Klimawandels. Kuratiert hat die Ausstellung unter anderem der Architekt Werner Sobeck, der mit seinen 450 Mitarbeitern weltweit in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit berät. Expertise in Sachen klimagerechtes Bauen, die gibt es also bereits. Umgesetzt wird davon im Baualltag aber nur wenig. Ich habe Werner Sobeck gefragt, ob die Ausstellung dazu beitragen soll, das Wissen bekannter zu machen.
Es soll bekannter werden, was manche wissen, aber eben nicht die Öffentlichkeit. Und dazu gehört eine Klarstellung von Begrifflichkeiten, dass es nicht so sehr um Energieeffizienz geht, sondern eigentlich um Emissionsreduktion, weil es sind die Emissionen, die die Erderwärmung herbeiführen. Der Verbrauch von Energie hat bedingt etwas damit zu tun, aber eben nur bedingt. Und um diese Dinge klarzumachen, wie müssen wir morgen bauen, damit wir emissionsarm bauen, damit wir auf sinnvollem Niveau Energie verbrauchen, die wir dringend benötigen, darum geht es.
Wie zeigen Sie das denn? Also wie sieht das aus?
Zunächst mal gibt es ein bisschen einen schwierigeren Teil. Man muss nämlich ein bisschen was lesen. Die Erläuterung, dass wir gar kein Energieproblem haben, weil wenn die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen für alle Funktionalitäten benötigen, wird außerdem noch Wellenenergie, Windenergie, Geothermie haben, dann wird sofort klar, wir haben doch gar kein Energieproblem. Wir haben ein Energieträgerproblem. Und das ist was anderes. Und diese Energieträger muss man unter zwei Aspekten sehen. Das eine ist ihre prinzipielle Verfügbarkeit. Das ist eben trotz Marktwirtschaft nicht gegeben. Weil Sie erinnern sich an die erste Ölkrise, wo einfach die OPEC den Ölhahn, salopp gesagt, leicht zugedreht hat. Und man hier dann gemerkt hat, man ist ja von einem Energieträger und dann auch noch von einer Liefergruppe signifikant abhängig. Und das und nur das war die Auslösung für die Energieeinspargesetze im Bereich Gebäude. Es ging damals nicht um Ökologie, es ging um wirtschaftsstrategisches Verhalten. Und das ist 1976 installiert worden und erst 1995 kam allgemein anerkannt der Zusammenhang auf, dass die Emissionen, stark bedingt durch die Verbrennung von Energieträgern, aber eben nicht nur, für die Erderwärmung zuständig sind. Und jetzt hat man einen Denkfehler gemacht. Jetzt hat man gedacht, wenn wir den Energieverbrauch weiter absenken, dann bekommen wir damit auch die Emissionen in den Griff. Und das ist natürlich falsch. Man hat, wenn man das Verbrennen von Energieträgern reduziert, natürlich weniger Emissionen. Aber die Emissionen entstehen nicht nur durch das Verbrennen von Energieträgern, sondern sie entstehen beispielsweise auch als sogenannte prozessbedingte Emissionen infolge chemischer Reaktionen. Bei der Stahlherstellung, bei der Beton-Zementherstellung etc. etc. Und diese Zusammenhänge klar zu machen, wann geht es um Energie, warum geht es überhaupt um Energie und was bedeuten die damit zusammenhängenden Emissionen und welche Rolle spielt das Bauwesen, dass er insgesamt für 52% der klimaschädlichen Emissionen steht. Das ist der Teil 1. Da muss man ein bisschen lesen, das wird aber sehr gut verständlich dargelegt.
Im zweiten Teil gibt es dann Beispiele für klimaangepasstes Bauen. Welche denn?
Kindergärten, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gemeindegebäude etc. etc. So dass man wirklich eine große Übersicht gewinnt. Die Qualitäten entstehen dieser Gebäude. Dadurch, dass auf unterschiedliche Art und Weise versucht wurde, diese Probleme der Energieeffizienz, der Emissionsreduktion, der Abfallreduktion und des Recycelbaren anzugehen. Das bedeutet in einem Fall eine Begrünung eines innerstädtischen Platzes rund um eine Kirche in Frankreich, um Schatten zu spenden, um Kühle zu erzeugen durch die Bäume in der übermäßigen Hitze des Sonnens. Tradierter Herangehensweise, aber hervorragend gut gemacht. Da gibt es Beispiele, wo mit Rezyklaten gearbeitet wurde, also mit Dingen, die schon mal ein Baustoff waren. Was kann das bedeuten? Wie kann das aussehen? Oder es werden Häuser vorgestellt, die in der Jahresbilanz überhaupt keine Energie mehr von außen brauchen, weil sie sich selbst versorgen. Ganze Ortschaften in Bayern, wo die Bürgermeisterin sagt, die Energiefrage existiert für uns nicht mehr. Wir haben eine Bürgergenossenschaft gegründet, wir haben Windräder gekauft, wir speichern die mit den Windrädern gewonnene Energie. Wir reden nicht mehr über Energieprobleme. Stellen Sie sich mal das vor. Das heißt, wir zeigen in der Ausstellung Beispiele, die aufzeigen, wie es möglich ist, dieses ideale Ziel der kompletten Unabhängigkeit von verbrennungsbasierter Energiegewinnung zu erreichen, bei gleichzeitiger sorgfältiger Umgang mit Materialien und Vermeidung von Müll. Das Bauwesen steht ja für 50% des Massenmüllaufkommens. Das muss man sich auch gewahr sein. Wir haben also viele Stellschrauben.
Sie haben es gesagt, Energie ist eigentlich genug vorhanden, aber eben nicht in der richtigen Form, sodass wir sie leicht verwenden können. Das Heizen von Häusern wird wahrscheinlich in Zukunft kein Problem mehr sein, wenn man genug Energie durch Windkraft, durch Gezeitenkraftwerke, durch Photovoltaik erzeugen kann. Dann ist es ja im Grunde auch egal, wie warm ich mein Haus heize. Im Augenblick sind wir aber noch nicht so weit. Wie schaffen wir es bis dahin, bis wir die Technologie und die Verfügbarkeit der Energien so weit entwickelt haben?
Durch eine wirklich gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Und die bedeutet ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein. Und dazu soll die Ausstellung einen kleinen Beitrag liefern, dass jeder versteht, um was es geht. Es geht um nichts anderes als um den Umstieg von verbrennungsbasierter Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser auf die sogenannten Erneuerbaren, wobei das ein dummer Begriff ist, weil Energie ist nicht erneuerbar. Aber er ist nun mal eingeführt. Was wir versäumt haben als Gesellschaft, allen voran Wissenschaft und Politik, ist klarzumachen, dass wir große Mengen an sogenannter erneuerbarer Energie benötigen, transportieren und speichern müssen. Es ist der Umstieg von einer fossilbasierten auf eine elektrisch basierte Gesellschaft. Das ist eine wunderbare Zukunft, weil die Häuser haben keine Schornsteine mehr und die Autos haben keinen Auspuff mehr. Die Luft wird besser, die Stadt wird leiser, aber wir haben versäumt, die Kapazitäten bereitzustellen bei der Gewinnung dieser Energie. Und wir haben es versäumt, die Transportleitungen und die Verteilungssysteme vor Ort rechtzeitig auszubauen. Aber die benötigen wir. Und das müssen wir akzeptieren, dass wir es benötigen. Es muss halt gemacht werden.
Es geht ja dabei nicht nur ums Energiesparen und insgesamt die Ressourcenschonung. Das sind natürlich auch technische Fragen. Thema der Ausstellung ist ja auch, wie sich das mit der Bewohnbarkeit von Gebäuden verbindet. Es geht also auch um Schönheit.
Ich erinnere mich immer gern an den Philosophen Ernst Bloch, der gesagt hat, Bauen ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Und menschliche Heimat ist nicht notwendigerweise rasante Ästhetik, wie manche es verstehen mögen, oder aufsehenerregende Geometrien und Farben, sondern es hat etwas zu tun mit Bergen und Beherbergen. Das ist die Urfunktion des Hauses und das, was Architektur zu leisten hat. Und wir sind in der Architektur ein bisschen zu weit weggerückt von diesem Nachdenken über das, was der Mensch in die Hand nimmt und was er riecht. Und die Architektur der Zukunft im Sinne eines eher materialsparenden, recyclinggerecht gebauten, mit Rezyklaten bauenden, also mit wiederverwendeten Werkstoffen und Komponenten, bietet hier riesengroße Chancen, weil sie bietet eine neue Welt von Baustoffen.
Sie haben uns eine schöne neue Zukunft ausgemalt, die mit leiseren Städten zu tun hat, mit höheren Qualitäten in den Räumen, wenn ich die Materialien anfasse oder auch rieche und höre. Was steht dem denn eigentlich im Wege? Ist das der Immobilienmarkt? Ist das die Baupolitik? Ist das unser, sagen wir mal, herkömmliches Denken?
Es ist die herkömmliche Erwartungshaltung. Und wir müssen sagen, meine Ansprüche sind nicht maximal, sondern sind angemessen hoch. Und wenn wir auf dieses Denken, auch in Bezug auf die Natur und die Benutzung von natürlichen Ressourcen zurückkehren, dann wird in unserer Gesellschaft vieles besser. Aber Sie merken, Architektur und Veränderungen in der Architektur greift auf einmal ein in Gesellschaft und innergesellschaftliches Verhalten. Also Architektur ist sehr politisch geworden und wird sehr politisch sein in den nächsten Jahrzehnten. Weil wenn wir eine Nettozuwachsrate der Menschheit von 2,4 Menschen pro Sekunde haben, das haben wir zurzeit, nicht in Deutschland, aber wir müssen die Welt betrachten, dann bedeutet es, dass wir pro Sekunde ungefähr 1.000 Tonnen Ressourcen aus der Erdoberfläche kratzen, zu Baustoffen verarbeiten und zu Gebäuden manifestieren müssen. Und die damit verbundenen Energieaufwendungen, Emissionstätigkeiten etc. 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 erfordert eine andere Art der Herangehensweise als jetzt.
Werner Sobeck über das, was sich in der Architektur ändern muss. Zu sehen auch in seiner Ausstellung Architektur und Energie – Bauen in Zeiten des Klimawandels im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Gebaut wird auch im Pariser Centre Pompidou, die hochtechnische Kulturmaschine, in den 70er Jahren gebaut nach Plänen von Renzo Piano und Richard Rogers, ist ein offener Kulturort mitten in Paris und eben sanierungsbedürftig. Die Arbeiten haben schon begonnen, die riesigen Flächen der Bibliothek im zweiten Stock sind bereits ausgeräumt und jetzt Ort einer Ausstellung des Fotografen Wolfgang Tillmanns. Und der macht das Centre Pompidou selbst zum Bestandteil der Schau. Nichts hat uns darauf vorbereitet, alles hat uns darauf vorbereitet. So heißt die Ausstellung, die ein Statement ist, ein Manifest, meint Sabine Oelze, die für uns im Centre Pompidou war.
Das erste Bild der Ausstellung zeigt eine vertrocknete Zimmerpflanze, großformatig, weiß gerahmt, ein unscheinbares Vanitas-Motiv, fast zu übersehen und doch ein Sinnbild für die berühmte Bibliothek im Centre Pompidou, denn sie muss schließen. Diesen besonderen Ort, der so viele Menschen mitten in Paris zusammengebracht hat, neu zu beleben, war für Wolfgang Tillmanns der erste Schritt.
Auf der 6.000 Quadratmeter Fläche der ehemaligen Bibliothèque publique d'information ist gar nicht so viel Wandfläche da gewesen. Und ich wollte natürlich in diesem Moment des Auszugs, wo das ganze Gebäude geräumt wird, nicht eine ganze Ausstellungsarchitektur hereinbauen. Und deshalb haben wir nur etwa 80 Meter Wände gebaut. Stattdessen habe ich aber Wege gefunden, wie man existierende Situationen zu Hängemöglichkeiten umfunktionieren kann.
Tillmanns nutzt, was da ist und verwandelt oder besser gesagt aktiviert es. Noch verbliebene Monitore, früher konnte man an ihnen Sprachen lernen, zeigen nun von ihm gefilmte BesucherInnen beim Lesen, Schreiben, Surfen. Seine Fotos aus den letzten 35 Jahren hat er zum Teil an Rückwände leerer Regale gehängt oder in Vitrinen gelegt, die einst Lesetische waren. Selbst abgelegene Bereiche wie der ehemalige Rettungsgang werden Teil seiner Ausstellung.
Das sind Paneele, in denen Asbest steckt. Wir kleben da Hängeaufrichtungen dran, die man dann nicht abmachen dürfte. Aber weil das ganze Gebäude komplett entkernt wird, werden diese Wände auch rausgenommen danach. Und dasselbe mit den Büchereitischen und Regalen.
Im Rettungsgang hängen Tillmanns Bilder vom Nachtleben der 90er, die ihn bekannt gemacht haben. Eine Wand weiter, eine neue Arbeit aus Remscheid mit einer schweren Maschine aus einer Metallfabrik und ein zerlegter Farbkopierer von 1994, direkt am Eingang zum alten Copyshop der Bibliothek. Das wirkt wie eine Hommage, denn mit Fotokopien hat Tillmanns seine ersten künstlerischen Schritte gemacht. Manchmal fügen sich so Bilder und Orte wie beiläufig zusammen, manchmal formen sie klare Aussagen. So etwa die 48 monochromen blauen Bilder, die an einer Stellwand als Konvolut zusammenhängen. Ein stilles Mahnmal für die Opfer organisierter Religion.
Gleichzeitig ist es auch eine Einladung, mit seinen Augen an diesen schwarzen und dann wiederum ganz, ganz dunkelblauen monochromen Bildern zu spielen, mit den Reflexionen und den optischen Täuschungen, die entstehen an den Kreuzungspunkten der weißen Linien zwischen den Bildern. Also dass man im Zusammenspiel mit der Architektur, dem Teppich, der Akustik, ja, seinen Sinnen freien Lauf lässt.
Dabei entsteht kein klassischer Parcours. Man bewegt sich durch dieses weitläufige Bilduniversum von 5000 Fotos, Katalogbeiträgen, Videos von Tillmanns komponierter Musik, Audios, wie einst durch die Bibliothek und ihre Regale. Man schaut, liest, verweilt. zum Beispiel vor einer gigantischen Videoprojektion ganz am Ende der Bibliothek. Sie versteckt sich hinter einem silbern schimmernden Vorhang, eine Mischung aus Disco, Werkhalle und Weltraum. Dort zu sehen, poetisch-experimentelle Videoarbeiten, begleitet von elegischen Sounds. Und Tillmans spricht hier auch zu den BesucherInnen auf Französisch.
Je pensais avoir vu quelque chose, mais ce n'était pas le cas.
Ein Plädoyer fürs kritische Denken, fürs Innehalten und Hinterfragen. Dazu passt auch der vieldeutige Ausstellungstitel. Nichts hat uns darauf vorbereitet. Alles hat uns darauf vorbereitet. Florian Ebner, Fotokurator am Centre Pompidou.
Das ist das Tolle an dem Titel, dass er viele Lesarten zulässt und dass wir natürlich im Moment in einer Zeit aufwachen, die überall polarisierte Gesellschaften kennt und eine Zeit, in der wir fragen, woher nehmen wir eigentlich unser Wissen über diese Welt? Und dass dann ein Künstler diese Bibliothek annimmt als einen Ort, wo wir natürlich sozusagen im Grunde etwas über die Welt erfahren. Ich glaube, all das spielt genau in diese Konzeption hinein und es ist vielleicht genau der richtige Moment, diese Ausstellung jetzt zu tun.
Tillmans Werk beobachtet, stellt Fragen, verweigert einfache Antworten. Und in dieser besonderen Ausstellung wird deutlich, sie ist nicht nur ein großartiger Blick auf Tillmans Werk, sondern auch eine Verbeugung vor der Bibliothek als demokratischem Wissensspeicher.
Wolfgang Tillmans im Pariser Centre Pompidou, auch eine Beschreibung unserer Gegenwart. Das versucht auch der Film Der Helsinki-Effekt. Er stellt in Zeiten des Kriegs und der internationalen Konflikte die Frage nach der Wirksamkeit von Diplomatie. Es geht um die Konferenz von Helsinki, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 mit einer Schlussakte endete. In der wurde die Zusammenarbeit institutionalisiert und man einigte sich auf Grundsätze, auf diplomatischem Weg. Das war eher pragmatisch als idealistisch oder ideologisch, aber deshalb eben auch erfolgreich mit Helsinki-Effekt. Rüdiger Suchsland hat den Film von Arthur Frank gesehen.
The European security concerns me. I think we're getting sucked in there.
There we're pretty well sucked in.
I know. Let me tell you now, when you have European security, you can damn near forget NATO.
Ein Dialog zwischen US-Präsident Richard Nixon und seinem Außenminister Henry Kissinger und einer der interessantesten Momente dieses Films. Die Welt im Jahr 1975 war in starre Blöcke geteilt, ideologisch, ökonomisch, machtpolitisch. Auch wenn der Kalte Krieg seit Ende der 60er Jahre ein Tauwetter erlebte, schwebte immer noch die Drohung gegenseitiger atomarer Vernichtung über der Welt. Darum ging es beim KSZE-Abkommen, das am 2. August 1975 in Helsinki von 35 Staaten verabschiedet wurde. Um Abrüstung, gegenseitige Sicherheitsgarantien und um die kleinen menschlichen Dinge wie Reisefreiheit.
Le grand sommet continental d'Helsinki, la conférence du siècle, cette conférence sans précédent dans l'histoire mondiale.
All das schildert der Film sehr unterhaltsam und leicht konsumierbar. Regisseur Arthur Frank arbeitet mit viel und ungewöhnlichem Archivmaterial und KI-generierten Stimmen der Beteiligten, die die Abschriften der diplomatischen Dialoge in Tonform bringen. Wie hier in einem Dialog zwischen dem sowjetischen Staatschef Leonid Brezhnev und Henry Kissinger.
When I got home last night, my wife showed me a picture in the paper. She said, Dr. Kissinger has lost weight. I said no. It is something in the photograph.
Your wife is a great diplomat.
Dies ist nur einer von vielen Momenten in diesem Film, der die Staatsmänner aller Seiten als Menschen zeigt, als ganz normale Leute, die über ihr Gewicht reden, über ihre Familie, über Pepsi-Cola oder lästern über Dritte, die gerade nicht im Raum sind, egal welchem Block sie angehören. The Helsinki-Effekt ist ein Film in 12 Kapiteln, über die Kunst der Diplomatie und über eine Konferenz, die sehr viel veränderte. Der Film ist vor allem ein Lob und eine Verteidigung der Diplomatie.
Der Diplomat ist ein seltsames Wesen. Wachsam, höflich, geduldig, rücksichtslos.
Frank erklärt, um Konflikte zu lösen und Gewalt zu vermeiden, muss man verhandeln. Verhandlungen erfordern den Willen beider Seiten, Kompromisse zu schließen. Wohlgemerkt beider Seiten. Es geht in der Diplomatie nicht um Gut und Böse oder ums Recht haben. Es geht darum, dass Länder sich über gemeinsame Interessen verständigen. Frank gibt sich Mühe, dieser Staatskunst ihre Würde zu geben und einen Sinn für den Ernst der damaligen Verhandlungen zu wecken. Man entwickelt beim Zuschauen schnell eine große Sehnsucht nach dieser Zeit. Natürlich liegt es nahe zu meckern. Kaum eine Frau taucht in dieser Welt auf. Es war die Zeit, in der Männer Geschichte machten. Allerdings machten sie tatsächlich Geschichte. Sie sprachen miteinander, sie verhandelten. Es ging um die Wirklichkeit, nicht um Moral und abstrakte Prinzipien. Und die Tatsache, dass diese Menschen manchmal zu viel tranken und manchmal schlechte Witze über Frauen machten, führte vielleicht dazu, dass Atombombeneinsätze und Weltkriege verhindert wurden. Jedenfalls hat man miteinander über alle ideologischen Differenzen hinweg gesprochen und Kompromisse gefunden und dabei einen großen Ernst an den Tag gelegt. Diesen Ernst und diese Verhandlungsoffenheit auch in den Auftritten heutiger Politiker wie Donald Trump und Wladimir Putin oder auch von Friedrich Merz und Annalena Baerbock zu finden, fällt manchmal schwer. So funktioniert dieser Film auch wie eine Mängelanzeige für die politischen Verhältnisse unserer Gegenwart. Arthur Franks Film ist keineswegs perfekt, aber er zeigt schmerzhaft auf, was unserer Gegenwart fehlt.
Rüdiger Suchsland über den Dokumentarfilm Der Helsinki-Effekt. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es zunächst um die Einigung der öffentlichen Hand mit dem Haus Hohenzollern.
Tausende Gemälde, Möbel, Porzellan. Auch künftig sind Kunstschätze der Hohenzollern in öffentlichen Museen zu sehen. Die Einigung mit dem früheren Kaiserhaus hat die letzte Hürde genommen, nach rund 100-jähriger Auseinandersetzung. Heute stimmte auch das Kuratorium der Stiftung Deutsches Historisches Museum der Verhandlungslösung zu. Das hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitgeteilt. Zuvor hatten bereits die Gremien der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz grünes Licht gegeben. Die Kunstgegenstände sollen nun überwiegend in eine gemeinsame, gemeinnützige Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz übergehen. Sie wird die Objekte dauerhaft in den Sammlungen für die Öffentlichkeit bewahren. Nach dem Ende der Monarchie 1918 und der Enteignung hatte das Haus Hohenzollern lange gekämpft und vom Bund sowie den Ländern Berlin und Brandenburg Kunstwerke und früheres Eigentum des letzten deutschen Kaisers zurückgefordert. Das ehemalige Adelshaus wird die Leihverträge mit Museen verlängern. Allerdings können die Hohenzollern jetzt auch über einige Stücke in Millionenwert frei verfügen, sie also auch verkaufen. Auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben 14 der 16 Bundesländer die ARD und das Deutschlandradio aufgefordert, ein gemeinsames Konzept zu den Zukunftsperspektiven ihrer Klangkörper vorzulegen. In einer Protokollerklärung zum Rundfunkreformstaatsvertrag steht, Zitat, zu berücksichtigen sei, ob sich die Anzahl der Klangkörper reduzieren lasse. Der Reformstaatsvertrag soll den regionalen Auftrag der ARD stärker betonen. Alle 16 Landesparlamente müssen ihm noch zustimmen. Hamburg und Niedersachsen tragen die Protokollerklärung nicht mit. Warum nicht? Dem evangelischen Pressedienst teilte die Hamburger Senatskanzlei mit, Orchester, Big Bands und Chöre des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seien über Jahrzehnte gewachsene herausragende Kultureinrichtungen. Sie seien aus der regionalen und lokalen Musik- und Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Die Hamburger Senatskanzlei erklärte weiter, auch die Musikensembles des Senderverbunds trügen zur Erfüllung des regionalen Auftrags bei. Dass gerade die Klangkörper überprüft werden sollen, sei aus Sicht von Hamburg daher kontraproduktiv. Hamburg setzte sich für Planungssicherheit losgelöst von sich wechselnden medienpolitischen Debatten ein. Diese Position unterstützt nach EPD-Informationen auch Niedersachsen. Er ist Schauspieler, Hörbuchsprecher und Autor. Matthias Brandt, einer der Söhne von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. In wenigen Minuten wird er in Kassel mit dem Deutschen Sprachpreis geehrt. Die Henning-Kaufmann-Stiftung begründet das mit Brandts feinem und sensiblen Gespür für den Klang der Sprache. Sprache sei für ihn kein bloßes Werkzeug, um fertige Gedanken wiederzugeben, sondern ein Mittel, Personen und Gegenstände neu entstehen zu lassen. Dotiert ist der Deutsche Sprachpreis mit 10.000 Euro. Zuletzt wurde der Reklam Verlag ausgezeichnet.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Der Militärschlag Israels gegen den Iran und die Reaktionen darauf, das ist das wichtigste Thema in den Informationen am Abend in einer extra langen Ausgabe nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.